Heute in CT Uplink, Frankfurter Buchmesse, Mobilbetriebssysteme und Alien Horror.
CT Uplink.
So, da sind wir wieder. Willkommen bei CT Uplink. Heute zum Heft 22 nochmal und es ist die Folge 3.5, gerade nachgezählt. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und mit mir da sind heute
Hartmut Gieselmann aus dem Ressort Audio, Video und Spiele.
Jörg Wirtgen aus dem Mobilressort.
Und Achim Bartschok auch aus dem Mobilressort.
Genau, und mit dir fangen wir auch gleich an, weil du warst die Woche reisen, nicht so groß wie sonst manchmal, aber immerhin in Frankfurt bei der Buchmesse.
Ja.
Das interessiert uns ja auch, vielleicht nicht die gedruckten, sondern eher die ganzen digitalen, die neuen. Gibt's da, was gibt's denn da? Wie sieht denn das da aus?
Ja genau, das ist eigentlich total spannend, weil ich bin jetzt zum 5. oder 6. Mal eigentlich auf der Buchmesse und ist eigentlich gar keine so eine typische Messe für Technikjournalisten, aber eben seit 5, 6 Jahren geistert natürlich das E-Book auf der Buchmesse rum. Und,
aber schon mehr als geistern, oder?
Ja, natürlich. Also, genau, seit 6 Jahren eigentlich ist es da. Davor ist es sehr viel rumgegeistert. Ja, und es ist total spannend, weil die Buchmesse eigentlich eine Branchenmesse ist und die Branche ja eigentlich eine super traditionsbewusste Branche ist mit den Verlagen, die, glaube ich, bis heute immer noch Schwierigkeiten hat, sich so ein bisschen aufs E-Book einzustellen. Ja. Ich meine, alle machen E-Books, alle haben ihre Angebote, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, so richtig
so widerwillig.
Genau, also man muss es machen und manche Verlage haben sich versucht, daraus so eine Stärke zu machen, um was Besonderes zu machen. Es gibt Buchverlage, die inzwischen wirklich tolle Aufbereitung von E-Books auf Tablets und so machen, die einfach ein bisschen mehr bieten als ein normales Buch. Das macht nicht bei jedem Buch Sinn, aber zum Beispiel bei Kinderbüchern, da gibt es echt ganz coole Ideen. Aber insgesamt hat man immer noch das Gefühl, dass da so ein bisschen Skepsis ist und vor allem, was ich so lustig finde oder spannend ist, Amazon als der große Böse eigentlich für die gesamte Branche, auch wenn man die Feuilletons der Zeitung liest, aber auch in der Branche sich umhört, irgendwie haben alle irgendwie Angst oder sind sehr widerwillig dagegen und trotzdem reden natürlich alle drüber. Und
sind die da? Also ist Amazon dann auf der Buchmesse auch zu sehen? Oder?
Also Amazon ist nicht so richtig, also ist da, aber man sieht sie nicht so. Also die sind eigentlich nicht so für diesen...
So wie Apple auf der IFA.
Ja, man kann das so ein bisschen sagen. Es gibt auch einen Stand und das ist aber alles eher so im Hintergrund. Da geht es um Publishing, da geht es darum, mit Verlagen auch Verträge zu machen, weil natürlich alle Verlage, auch wenn sie Amazon nicht so gut finden, natürlich irgendwie mit denen zusammenarbeiten. Ja. Und ein großes Thema, was auf dieser Buchmesse ist und wo Amazon natürlich auch sehr stark ist, ist die ganze Indie-Szene, also Bücher, Self-Publishing. Da ist Amazon auch wirklich Vorreiter oder beziehungsweise haben ein riesen Podium geschaffen, ein riesen Forum geschaffen. Und diese Indie-Autoren, die ganz oft eben bei Amazon veröffentlichen, die sind da und da ist auch Amazon da. Ja.
Okay, also da, aber es ist dann zumindest mehr auch als Apple auf der IFA.
Also und ich habe auch tatsächlich den Pressesprecher von Amazon auf der Buchmesse getroffen. Der war natürlich trotzdem auch da und ich glaube bei Apple auf der IFA weiß ich gar nicht, ob die überhaupt jemanden hinschicken. Ich
erinnere mich nicht, dass irgendjemand was erzählt hat. Also du warst für die E-Reader und die E-Books da. Und gab es neue, also Amazon hat ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich, den Voyage schon vorgestellt.
Genau. Also es ist auf jeden Fall E-Book-Reader Zeit, aber die Hersteller interessanterweise gehen so ein bisschen auf die IFA, habe ich das Gefühl, eher mit ihren Geräten schon. Das war jetzt bei Kobo so. Amazon hat auch jetzt zwischen IFA und der Buchmesse schon vorgestellt. Trotzdem ist, glaube ich, die Buchmesse nochmal eine gute Gelegenheit, diese ganzen Geräte nochmal zu sehen und auch mit den Herstellern zu sprechen, mit den anderen auch, die da sind. Und vor allem hat Tolino den neuen wieder auf der Buchmesse vorgestellt, was auch irgendwie logisch ist, weil Tolino, das ist inzwischen die starke Nummer 2, würde ich sagen, hinter Amazon in Deutschland, ist eine Allianz zwischen Verlagen, Buchhändlern, also Thalia, Hugendubel, und die sind natürlich auf der Buchmesse und für die ist es, glaube ich, dann auch ganz normal, ihn wieder auf der Buchmesse vorzustellen.
Und hat der was? Also seit so vielleicht 2 Jahren hat man irgendwie das Gefühl, es passiert nichts Ja, also was weiß ich, bei den Handys, Smartphones kommt schon immer was, naja, nicht Revolutionäres, aber doch irgendwas Großes, wo diskutiert bei den Readern wird nur, ja, ein bisschen besser, ein bisschen höhere Auflösung, so. Wie ist denn das bei den Readern?
Ja, also, ich glaube, du hast einfach das Problem, dass ein E-Book-Reader ist halt zum Lesen da. Und ja. wenn man ganz ehrlich ist, dann konnten das die Geräte vor 3 Jahren einfach ein Buch anzeigen, einen Roman anzeigen, das konnten die auch schon vor 3 Jahren gut und die Laufzeiten sind auch gut. Und da ist es natürlich schwer, jetzt irgendwas reinzubringen, was wirklich noch ein echt cooles neues Feature ist.
Naja, sie nehmen Sachen raus. Also ich fand immer, sie haben die Taste rausgenommen, damit du umblätterst auf der Taste, auf dem Touchscreen und manchmal nervt dich das und jetzt finden sie wieder. Nicht als Taste, sondern irgendwie als, bei dem Tolino kann man irgendwie hinten drauf tippen aufs Gerät. Mhm.
Ja, es gibt, ich glaube, eben was du halt auch sagst, es gibt gar nicht so viel, was man verbessern kann ja. an dem Leseverhalten, an den Leseeigenschaften selber. Und dann überlegt man sich halt, kann ich irgendwas machen, um die Ergonomie zu verbessern? Genau, beim Tolino ist es jetzt so, die haben quasi die gesamte, also auf der, unterhalb der, der Rückseite ist ein Erschütterungssensor. Und damit kann ich jetzt, wenn ich irgendwo drauf tippe, das haben wir uns auch angeguckt, dadurch blättern. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr auf den Touchscreen.
Aber nur in eine Richtung dann, oder?
Genau, also nur in eine Richtung. Vorwärts, ja. Ist halt so eine Sache, das könnte ganz praktisch sein, wenn man jetzt halt so liest, irgendwie das so in einer Hand hat, dann muss man halt nicht auf den Touchscreen fassen. Ein anderer Hersteller, Pocketbook, hat auch Blättertasten auf der Rückseite gemacht. Fand ich eine ganz interessante Idee. Ich hatte aber zum Beispiel beim Tolino das Gefühl, da musste ich mich echt dran gewöhnen. Das hat nicht hundertprozentig funktioniert. Ja. Man muss so ein bisschen sich erfüllen, wie es, dass man fest genug tippt, damit man, dass es geht, aber nicht zu fest, dass man die ganze Zeit irgendwie rumschüttelt. Also bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber es, wie du es halt sagst, es zeigt so ein bisschen, bei den Geräten so richtig extrem viel kann man nicht machen. Alle warten auf Farbe noch oder auch nicht mehr, weil es die Tablets ja auch gut machen. Da, das kommt einfach nicht.
Kann man denn nur durch hinten durch drauf touchen, umblättern oder geht das auch noch mit irgendwie Wischen vorne
genau,
drauf?
Genau, du hast weiterhin vorne einen Touchscreen und ich glaube, die meisten werden auch diesen Touchscreen zum Blättern benutzen.
Wie ist es denn bei der Auflösung? Weil die Reader, die ich bisher gesehen habe, das sah so nach schlecht gedrucktem Umweltpapier sehr krümelig aus. Also bisher habe ich die auch noch gar nicht weiter genutzt. Okay. Ich lese dann nur richtige Papiermagazine oder vielleicht auf einem Tablet dann ein bisschen surfen. Mhm. Aber diese Reader bisher, das sah mir zu schlechter Kontrast, zu grobe Auflösung. Ich fand es einfach zu unangenehm zum länger Lesen. Wie ist da die Entwicklung? Ist da noch was zu erwarten bei den Displays oder ist das zum Stillstand gekommen?
Nee, zum Stillstand auf jeden Fall nicht. Aber es sind, würde ich sagen, schon eher kleinere Schritte. Also jetzt die aktuellen Geräte haben meistens 1024x758 Pixel, das ist schon besser als so die vor 2-3 Jahren rauskommen, also vielleicht die, mit denen du Erfahrung hast, das ist schon ein bisschen besser. Und der neue Kindle jetzt, der wird nochmal eine höhere Auflösung haben, der Kindle Voyage. Ist allerdings auch mit 190 Euro, glaube ich, wieder ein ganzes Stück teurer. Wir haben uns jetzt eigentlich schon daran gewöhnt, dass wieder irgendwie 100, 110 Euro kosten.
Hat Amazon den schon gezeigt, den neuen?
Den haben sie schon gezeigt. Ich konnte ihn jetzt leider noch nicht sehen, aber es gab schon Kollegen, die auch gesehen haben, es sieht eigentlich ganz gut aus, aber da müssen wir jetzt noch warten, bis man wirklich mal in die Hand bekommen.
Das ist der, wo man dann blättert, indem man auf den Rahmen drückt.
Ne? Genau, das ist auch wieder, da ist genau wieder derselbe Punkt. Man überlegt sich, wie kriegt man das hin? Und aber es ist viele Leute, die das dann von außen mit dran sagen, oh Gott, das ist mir doch wurscht, wo man jetzt blättert. Aber es ist tatsächlich, wenn es wirklich nur darum geht, ich will mit diesem Gerät lesen, dann ist genau das natürlich entscheidend.
Ich habe das schon immer, also wenn man ein Sachbuch liest und auf dem Bildschirm rumtatscht, dann erwischt man immer mal wieder eine Fußnote zum Umblättern. Und dann landest du halt nicht auf der nächsten Seite, sondern irgendwo im Anhang. Also ich meine, das ist nicht oft, aber es ist so, dass du dann denkst, so eigentlich, wenn die jetzt schon im Prinzip ausgereift sind, dann sollte das nicht passieren. Bei der Taste war es halt nicht so.
Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, es ist jetzt kein Feature, wo man dann irgendwie sagt, so, oh
Gott, ich würde dafür die 200 Euro bezahlen.
Ja. Aber wie gesagt, also das stimmt, die Auflösung hier beim neuen Kindle, die ist nochmal ein ganzes Stück besser. Also das klang auch sehr gut. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich beim Lesen, dass es mich nicht so stört wie auf dem Handy oder am PC, wenn es ein bisschen gröber ist. Aber das ist wirklich eine Einstellungssache. Mhm. Was auch noch ist, der neue Tolino ist wassergeschützt. Das heißt, man kann ihn auch mal ins Wasser fallen lassen. Das ist halt so eine Sache, die klingt ganz gut. Und dann entscheidet man sich vielleicht beim Kauf, der eine kann es, der andere kann es nicht. Dann sagt man, okay, dann nehme ich das mit. Aber ich glaube, es ist nichts. Also ich habe eigentlich noch nie von jemandem gehört, der wirklich einen Wasserschaden bei einem E-Book wieder hatte. Weil aber die auch
die Werbung geht ja immer im Sommer dann los, wenn es an den Strand geht, da taugen die ganzen Handy-Displays nicht und da kommen die E-Book-Hersteller und sagen, haha, unseres kannst du auch in der Sonne dann lesen und wenn du am Strand liegst, natürlich ist da auch Eis, Wasser, eine höhere Feuchtigkeit dann irgendwie da und einfach um die Leute da in Sicherheit
zu
bringen, hier passiert nichts, ne? Also kannst du mitnehmen.
Meine Erfahrung ist auch mit unterschiedlichen E-Reader-Modellen, dass ich eigentlich, also ich lese dann auch, wenn es mal regnet oder so im Urlaub oder wenn es dann kommt ja auch mal ein bisschen Wasser drauf oder das ist eigentlich bei den anderen, weil die auch, die haben ja nicht so ein komplexes Gehäuse oder so. Das ist meistens überstehen die das auch unbeschadet. Aber natürlich, wenn ich das dann auch so ein bisschen garantiert habe auf dem Zettel, ist natürlich schon ein Argument. Und das Wichtige ist, bei Wasserschutz denkt man auch immer gleich, da ist vielleicht irgendwie eine Beschichtung drauf, dass das Bild nicht mehr so gut anzeigen ist. Und das ist jetzt bei dem Tolino, den konnte ich schon sehen auf der Buchmesse, auf jeden Fall nicht der Fall. Also da habe ich trotzdem dieselben Leseeigenschaften. Mhm. Das liegt daran, weil auch die nicht das Display beschichtet ist, sondern die Hardware im Innern mit so einer Polymerschicht überzogen wird und dadurch quasi das Wasser sogar in das Gerät reinlaufen kann, ohne dass es kaputt geht.
Ja. Okay. Also ich würde halt bei den Sachen vom Gefühl her sagen, das ist was, wo man dann, wenn man den nächsten kauft, irgendwann mal drüber nachdenkt, aber nichts, wo man sagt, ich brauche jetzt einen neuen, so wie das iPhone oder sowas, wo alle Leute denken, was Neues.
Genau. Was spannend ist, jetzt nicht von der Hardware, aber Tolino ist eine Allianz aus verschiedenen Buchhändlern, die sich auch so ein bisschen oder eigentlich ganz klar gegen Amazon auch positionieren. Die wollen halt, die Buchhändler hier haben Angst, dass Amazon ihnen das Geschäft wegnimmt und deswegen machen wir was Eigenes. Und die konnten einen interessanten weiteren Partner dazu gewinnen. Das ist nämlich Libri. Mhm. Und Libri kennt man vielleicht gar nicht so unbedingt, weil die haben selber keine Buchhandlungen jetzt im klassischen Sinne, aber die sind Partner für ganz viele Buchhandlungen, kleinere Buchläden. Und die bieten denen eine Infrastruktur an, für E-Books zum Beispiel. Und mit Libri kommt der Tolino jetzt quasi auch in ganz viele kleine Buchhandlungen. Das heißt, im nächsten Jahr werdet ihr, wenn ihr durch die Stadt geht, in mehr Läden auch diesen E-Book wieder sehen, weil die eben jetzt über Libri reinkommen in diese Allianz. Und das könnte nochmal interessant sein, dass dieser wieder eben mehr wahrgenommen wird und dass mehr Leute vielleicht, die eben nicht so technikbegeistert sind, jetzt nochmal eher so ein Gerät mal überhaupt sehen, mal in die Hand nehmen können und das Gefühl kriegen, oh, das ist was Interessantes für mich.
Wie sind denn da eigentlich die Kräfteverhältnisse? Also wie viel Anteil vom Buchmarkt machen E-Books aus und wie groß ist dann das Kuchenstück von Amazon und wie viel Krümel lassen sie dem Rest dann übrig?
Also genaue Zahlen, wie die Verkaufszahlen da sind, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Also es sind aber nur ein paar Prozent,
glaube ich. Genau, in Deutschland sind es, genau. Also wir sprechen davon, in Deutschland vor allem wirklich nur von wenigen Prozent. Mhm. Was ich aber, was von den GfK-Zahlen, was ich jetzt gehört habe auf der Buchmesse, ist, dass Amazon am E-Book-Markt, glaube ich, ungefähr 45% in Deutschland inzwischen ausmacht und das ist auch weniger geworden wohl. Und Tolino jetzt 35. Okay. Die Zahlen haben die Leute von Tolino mir gesagt, deswegen klar, aber das scheinen die GfK-Zahlen zu sein, kann man auch nachgucken. Das heißt, die haben da ganz schön aufgeholt.
Aber Papier ist immer noch King.
Ja, klar, völlig klar. Okay. Also in Deutschland ist das Papierbuch immer noch der, ist das.
Aber ist ja die Frage, ist es das hier am Tisch auch? Also bei mir ist es eigentlich nicht mehr.
Doch.
Also du hast gesagt, du liest Papier, du?
Ja. Ich kann so wenig Papier wie möglich.
Ja, du auch nicht, oder?
Ja, also ich
muss wir sind ja jetzt natürlich hier ein anderes Biotop, aber.
Genau, ich bin schon irgendwie noch so ein Büchersammler irgendwie, weil ich das eigentlich schon immer war und ich kaufe mir auch immer noch gelegentlich mein Papierbuch, aber das meiste, was ich lese, ist
auch wieder. Also ich kaufe auch Bücher, um sie irgendwo hinzustellen, aber irgendwie lesen ist halt so ein Buch mitzuschleppen.
Hast
ist
keine Zeit mehr.
Nee, ich lese schon, aber das ist immer auf dem Kindle. Also jetzt im Urlaub ist einfach, wenn du dann auf jeden Gramm guckst, dann nimmst du halt den Reader mit und guckst dann vorher. Weil, also früher weiß ich schon, dass ich, ne, brauchst du immer ein Science-Fiction-Buch, ein Sachbuch und noch irgendwas gehobene Literatur fürs Vorzeigen. Und das sind schon drei Bücher. Und wenn du da gut machst, hast du schon
einen Rucksack voll. Ich bin da immer auch noch so ein bisschen der Sammler. Also ich habe es dann gerne auch im Schrank stehen und nicht irgendwie so ein komisches DRM-Zeug, von dem ich nicht weiß, funktioniert das in 10 Jahren noch. Und im Urlaub kriege ich eh selten mehr als 1 bis 2 Bücher durch. Das heißt, Gewichtsfrage ist jetzt auch nicht so schlimm. Und viele Sachen, die ich gerne lese oder die ich spannend finde, die gibt es auch gar nicht als E-Book.
Ja, stimmt. Das ist immer ein Problem. Also ich habe die natürlich auch nicht mal alle geschafft, die drei Bücher. Nee, ich habe die nur mitgenommen und am Ende habe ich eine Zeitung gekauft. Also
das ich glaube, das sind auch unterschiedliche Verhaltensweisen manchmal. Ich bin jemand, der, wenn ich in Urlaub fahre, einfach noch nicht weiß, was ich jetzt lesen will. Mhm. Und ich mag dann einfach meine Bücher dabei haben. Und ich habe zum Beispiel auch einen Reader, der ein UMTS-Modul hat, dass ich auch unterwegs einfach mal schnell mir ein ganz anderes Buch runterladen kann, weil ich jetzt doch Lust bekommen habe auf Science Fiction. Okay. Und das, aber ich glaube, das ist einfach so, manche Leute, wenn man so drauf ist, dann freut man sich über den E-Book wieder. Ja. Und wenn man eh schon weiß, da, der neue Murakami oder so ist jetzt das Buch, das ich lesen will, dann brauche ich vielleicht auch nicht den E-Book wieder. Ja.
Also ich bin immer total unvorbereitet, wenn ich mal Zeit habe zum Lesen. Ich komme nie dazu, mir Bücher mitzunehmen, bin dann immer froh, einfach Handy rausnehmen und weiterlesen, wo ich auch gerade bin, an der Supermarktkasse mal ein paar Seiten oder so. Ja. Also da ist E-Book, also ist die einzige Möglichkeit. Ich lese eigentlich nur noch E-Books.
Ja. E-Book, aber nicht auf dem Reader.
Nicht auf dem Reader.
Ja, genau, das ist halt genau.
Mein Reader ist kaputt gegangen bei einer Fahrradtour. Der hat die Belastung nicht ausgehalten. Okay.
Aber deswegen, nicht durchs Wasser.
Nicht durchs Wasser, nein, nein. Brunnensuppe.
Hat sich verbogen.
Ja, genau.
Also ich würde sagen, wir haben ja hier auch, also wir machen ja die E-Books, jetzt haben wir auch schon vor einem Jahr drüber geredet. Also man beobachtet das ja mal so. Und ich würde sagen, es wird schon so auch, was du gesagt hast. Es wären schon immer mehr Bücher, aber das wäre auch so ein Ding, dass es halt wirklich das noch nicht immer gibt. Und der Preis, also für mich ist dann auch der Preis noch so eine Sache. Also ich bin auch ein Sammler und ich habe immer, wenn ich ein E-Book kaufe, das ich gut finde, denke ich, irgendwann kaufst du das Gedruckte auch noch. Immer. Aber
das sehe ich ja immer dann von zwei Seiten, als Autor dann auch. Und wenn dann da die Preise in den Keller gehen, dann haben wir leben wir dann von Hartz IV. So.
Ich glaube, wenn wir darüber jetzt anfangen zu reden, dann sind wir morgen noch dran. Aber was vielleicht ganz kurz in dem Aspekt noch spannend ist, ist, dass Amazon eben eine E-Book-Flatrate vorgestellt hat und auch andere dieses Modell machen. Und das könnte natürlich dann in dem Hinblick auch interessant sein, dass man halt, im Prinzip ist es ja wie eine, vielleicht wie auch ein Bibliotheksausweis letztlich, aber ein bisschen freier, weil man nicht auf Leihfristen und so angewiesen ist. Aber da zahlt man dann irgendwie wie bei Netflix einen Monat, 10 Euro im Monat und bekommt dann, kann sich dann die Bücher auch so frei aussuchen. Und dann ist es auch wieder unter Umständen ein bisschen günstiger, wenn man viel liest.
Aber ist das Angebot denn gut?
Genau, das ist natürlich das Problem momentan. Viele Verlage wollen da nicht mitmachen und deswegen ist das Angebot momentan bei Amazon, haben wir jetzt uns angeguckt, sehr, also nicht überschaubar, weil es sind 720.000 Bücher, aber also quantitativ viel, aber wenn du dann guckst, die Bestseller, die großen Verlage, da machen viele noch nicht mit und selbst wenn ein Verlag mitmacht, dann nimmt er eher so die zweite Reihe seiner Bücher rein.
Okay. Kann man eigentlich auf diesen Geräten, die du mitgebracht hast, Jörg, auch lesen oder wozu sind die da?
Ja, dann können wir doch jetzt gleich mal hier
alles mitmachen,
dahin gehen, weil jetzt machen wir mal das Heftthema, das können wir nochmal hochhalten hier. Das ist nämlich das Titelthema vom Heft.
Ja.
Das hast du mitgebracht. Auch wenn die alle so gleich aussehen, sind das total unterschiedliche Geräte.
Total unterschiedlich sehen die aus.
So ausgeschaltet sehen sie sich sehr ähnlich.
Also wir haben uns vor allem die Unterschiede der Betriebssysteme diesmal angeschaut. iOS, Android, Windows, also Windows Phone, die gleichen sich immer mehr an einerseits. Mhm. Was schön ist, wenn man beim Umstieg sich gar nicht mehr so richtig umgewöhnen muss. Man zieht von oben runter und die Gesten sind inzwischen fast die gleiche. Ja. Und die Ordnung ist irgendwie das Gleiche. Und da haben wir uns angeschaut, wo sind eigentlich noch die individuellen Vorteile der verschiedenen Systeme und haben durchaus welche gefunden und haben uns dann auch noch angeguckt, wie man gut umsteigen kann.
Ja.
Und gerade E-Books zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Die Kindle-App gibt es für ungefähr alles, was irgendein Hersteller auch nur angekündigt hat. Also kann man völlig ohne Probleme auf jedem Gerät seine gesamten Kindle-Bücher lesen.
Ja, und was ist denn jetzt der, du hast, Achim hat das iPhone, wenn ich das richtig sehe.
Achim hat ein iPhone
aber nicht nur.
Was sind denn die Vorteile vom iPhone? Mal so kurz zusammengefasst, eigentlich das ist ja so.
Also der größte Vorteil beim iPhone ist eigentlich immer noch der gute Support. Also man hat die Geräte, wenn sie mal kaputt gehen, kriegt man oft ein Ersatzgerät von Apple geliefert oder die reparieren es dann relativ schnell. Und man kriegt auch Updates noch, mindestens zwei, nach unseren Erfahrungen sogar eher 3 oder 4 Jahre lang. Ist natürlich immer so eine Geschichte für die Zukunft. Und es ist natürlich auch so, dass die alten Geräte mit den Updates nicht mehr so ordentlich laufen und man muss immer alle Software erstmal runterschmeißen, damit man es einspielen kann. Aber immerhin gibt es Updates und die Geräte sind auf dem aktuellen Stand und die Sicherheitslücken sind auch bei 4 Jahre alten Geräten noch behoben. Es läuft immer noch alles sehr flüssig und der App Store gehört mit zu den größten auf jeden Fall. Also mit dem iPhone macht man eigentlich nichts falsch, außer dass man ziemlich viel Geld dafür ausgeben muss.
Ja.
Würdest du auch immer noch sagen, dass die Qualität der Apps im App Store besser ist als bei Android und bei Windows?
Ja. Ich, okay. Also Android und iOS haben ungefähr eine gleiche Qualität, weil auch sehr viele Apps inzwischen gleichzeitig für beide rauskommen und vom gleichen Hersteller. Also man hat fast identische Apps dann auch.
Oder ja, ich finde, das ist so eine Frage, da kann man sich auch lange drüber diskutieren. Also ich glaube schon auch, dass, also so, aber das ist auch ein sehr subjektives Gefühl wohl, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dann doch wieder ein Spiel oder irgendwas so, oder eine richtig coole App dann doch öfters mal bei iOS zuerst rauskommt.
Am meisten nur am Anfang,
Ich habe es aber jetzt auch schon ein paar Mal erlebt und das, da gebe ich dir recht, dass doch bei Android tatsächlich auch zuerst war. Mir fällt jetzt gerade das Beispiel nicht ein, aber letztens hatte ich gerade eine App, da habe ich geguckt für die App-Seite und dann habe ich gesagt, ah, okay, das ist jetzt das ist eine coole App, die müsste auf beiden eigentlich auch laufen, aber da hat sich der Hersteller bewusst für Android entschieden. Ja, also wahrscheinlich hast du recht, da ist der Unterschied nicht so groß. Ich finde, bei Windows Phone ist auf jeden Fall deutlicher. Ja,
genau. Also da sind es weniger. Also das heißt, zwischen Android und iOS muss man jetzt nicht sich entscheiden, wenn man sagt, man möchte möglichst viele Apps haben. Das ist kein Unterscheidungsgrund, aber Windows Phone ist schon immer noch.
Ja. Das ist also keine neue Frage. Dass es so langsam wächst. Also die wichtigen Sachen gibt es inzwischen alle auch fürs Windows Phone, nicht immer in so einer guten Qualität. Also die Evernote-App zum Beispiel ist nicht ganz so gut wie für die anderen. Aber im Großen und Ganzen kommt man schon recht weit. Mhm. Wobei natürlich gerade die Maps-App von Android, also die Karten-App, das ist eine sehr, sehr geile. Und da ist sogar die iOS-Version nicht ganz so schön, beziehungsweise man kann Maps da wieder installieren und für Windows Phone gibt es da gar nichts, was so richtig da rankommt. Aber das sind eigentlich inzwischen Einzelfälle.
Genau.
Die große Vielfalt hat man bei Windows Phone noch nicht, aber die Grundausstattung von Windows Phone selber ist ganz okay eigentlich, da kommt man schon sehr weit mit und die wichtigsten Sachen kriegt man auch geregelt.
Eben, also da mal erfahrungsgemäß irgendwie
ganz, am Ende ich doch muss ganz kurz anhaken. Im Prinzip stimmt das schon, aber Windows Phone hast du natürlich die Navigationssoftware von Nokia. Ja. Also gerade wenn du Karten-Apps hast, gerade die Navigation finde ich bei Windows Phone dann, und die kriegst du sogar kostenlos mit offline. Also da, wenn es um Fahrzeugnavigation geht, finde ich, hast du da sogar ein richtig gutes Angebot vor.
Das stimmt, gerade weil das auch auf den billigen Handys noch ordentlich läuft und auch weil die Offline-Karten so gut funktionieren. Also wenn man keine Lust auf Roaming hat im Ausland, ist wiederum Windows Phone eine günstige Gelegenheit. Ja. Ja. Genau, zu Windows Phone kannst du viel sagen, den Artikel hast du geschrieben.
Ja, ich hatte gerade nur überlegt, dass man am Ende von den Apps, also ich meine, man guckt vielleicht, was es gibt, aber am Ende nutzt, also ich nutze auf dem Smartphone dann am Ende doch nur irgendwie 10. Und das sind wahrscheinlich
die, aber jeder nutzt wieder 10 andere.
Ja, und daher, von den 10, die du benutzt, kann ich dir zum Beispiel schon mal sagen, dass Threema, den Messenger, den benutzt, den gibt es für Windows Phone. Immer noch nicht, die wollen, der die soll jetzt kommen. Aber zum Beispiel, also das habe ich gemerkt, wenn ich Windows Phone mal benutze ich dann mal, also für einen längeren Zeitraum, dann ist das zum Beispiel eine App, wo ich dann sagen die Leute, wo bist du, was ist denn los? Dann sage ich, Mist, ich habe ein Windows Phone gerade im Test. Okay. Na, das ist halt, also das kann dann schon sehr wehtun, sollte man sich einfach vorher informieren. Genau. Aber das findet man zum Beispiel auch dann bei uns in der Berichterstattung. Und
ja, gut, stimmt, das sind dann wirklich, das ist halt eine App, wenn man sie viel benutzt.
Ja, okay. Ich sehe hier, du hast hier auch noch einen BlackBerry. Ja, ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ja. Ist das so der coole Außenseiter, für die anders schon, sein wollte? Oder wir was ist an dem besonders?
Im Heft haben wir es in dem großen Artikel jetzt gar nicht mit drin, weil auch das Gerät ein bisschen spät kam. Aber vom Passport, das ist das Gerät mit der coolen Tastatur unten.
Kannst du auch nochmal in die Kamera?
Ja. Das ist ein ganz anderes Format.
Ich weiß nicht, ob das die jüngeren Zuschauer von uns noch kennen, aber das ist eine mechanische
Da muss man richtig Tasten runterdrücken und rüberstreichen, reicht nicht.
Kannst du damit besser tippen als mit einer Bildschirmtastatur?
Ich selber inzwischen nicht mehr, weil ich mich an diese Wischtastaturen von Android gewöhnt habe. Okay. Mit denen bin ich doch noch wieder schneller, aber für viele Leute ist es angenehm. Gerade die Leute, die schon mit BlackBerrys arbeiten, für die kommt es ganz gut. Wir haben im Heft einen Test von dem BlackBerry Passport drin, das ist jetzt hier dieses Gerät. Und die Tastatur hat auch noch eine Besonderheit. Sie ist nämlich sozusagen als Touchpad bedienbar. Man kann da drüber streichen und gewisse Gesten machen. Ein Wort löscht man zum Beispiel, indem man einfach auf der Tastatur nach links wischt. Diese Verbesserungsvorschläge, die kennt man ja auch von anderen Handys, die schnipst man einfach in den Text rein. Und je nachdem, ob man links, in der Mitte oder rechts schnipst, wird dann auch der entsprechende Vorschlag in den Text gewischt, so ungefähr. Ja. Und man kann, also das ist eigentlich
schon. Da könnte es schon noch schneller werden. Also selbst mit Wischen habe ich halt das, also ich meine, auf Android wischt man jetzt auch schon seit Jahren, aber irgendwie hat man das Gefühl, es würde noch schneller gehen. Also vor allem, wenn halt die Vorschläge nicht so stimmen.
Auf jeden Fall.
Und dann könnte das vielleicht
schon. Ich finde vor allen Dingen, das Ding ist ein Hingucker, und damit kann man wirklich zeigen, hier, ich habe nochmal was Besonderes, wo dann die Kollegen gucken, oh, was hast du denn da?
Funktioniert.
Und ich habe auch auf Entwicklermessen gehört, wenn dann auch immer so gesagt wird, ja, für welche Shops programmiert ihr denn Apps, dass bei BlackBerry zwar nur wenige Sachen da sind, die aber von Entwicklern sehr gerne genommen werden, weil Die Leute, die ein BlackBerry haben, sind auch gerne bereit, dafür Geld auszugeben. Und für Entwickler ist das immer ein Tipp, wenn man jetzt Angst hat, im iOS-Shop oder im Android-Shop, da geht man unter, auf BlackBerry da Apps zu entwickeln. Das lohnt sich wohl.
Ja, es könnte jetzt genau mit dem Passport und den aktuellen BlackBerrys anders werden.
Okay.
Weil BlackBerry ist mit Amazon eine Kooperation eingegangen. Oh. Amazon hat ja mit den Kindles einen eigenen App-Store, wo Android-Apps drin sind, die die Hersteller immer extra nochmal anpassen müssen. Und die funktionieren jetzt auch auf BlackBerry. Die BlackBerrys können jetzt Android-Apps ausliefern, starten und ausführen, aber eben nur die Amazon. Mhm. Das Angebot ist jetzt auch nicht so dolle. Wir haben das vor ein paar Heften mal getestet. Aber es ist schon mal wesentlich besser als das BlackBerry-Angebot. Mhm. Unsere CT-App zum Beispiel gibt es und jetzt kann man auf dem BlackBerry CT lesen. Das ist dann schon mal ganz cool.
Das ist doch was. Ja.
Ist natürlich auch irgendwo, ich sag mal, eine Bankrotterklärung, wenn man sagt, naja, unser eigenes Format kommt nicht hoch, wir machen jetzt Android auch. Das soll auf dem Windows-Phone auch gehen, dass da Android-Apps laufen, oder war das nur so ein Experiment von Microsoft?
Da habe ich gar nichts von gehört. Ich glaube, das war höchstens ein Experiment. Unter Windows selber, unter der Desktop-Oberfläche, da funktioniert das. Mhm. Und Google hat es letzte Tage ins Chrome OS eingebaut.
Chrome OS, okay.
Und da gibt es noch einen Hack, dass man unter Chrome es auf dem Desktop auch noch ausführen kann.
Okay.
Also Windows Phone wüsste ich momentan nicht, ob das geht.
Ja gut, aber es ist trotzdem schon so, dass Android versucht, auf die anderen Geräte zu kommen.
Ja. Nee, ich glaube das nicht mal. Ich glaube, dass, also bei BlackBerry, du konntest ja auch vorher schon APKs installieren. Auch.
Genau.
Ja. Und ich glaube, dass eher BlackBerry das Problem hatte, dass es keine Apps gab und den einfach eine Umgebung dafür, eben den Leuten, dass die Leute eine Umgebung drauf installieren können, um diese Apps draufzukriegen. Ich meine, das ist ja dann auch Java und nicht so schwer hinzukriegen. Und die hatten das, glaube ich, einfach das Problem, dass ihr Shop so klein war und sie ein Argument gebraucht haben. Also ich glaube, ich glaube, Google ist es relativ wurscht. Also
ja gut, aber wenn es in dem Fall eh Amazon ist, ist es ja...
Oder genau, Amazon hat deswegen auch das Interesse.
Genau, deswegen, natürlich, Amazon will Amazon noch weiter Leute anlocken und für die ist es ja einfach nur Plus, die haben ja keinen Nachteil dadurch, weil kein BlackBerry-Käufer würde so ein Kindle Fire holen oder so ein Fire Phone sich irgendwie holen. Google selber hat natürlich was dagegen und deswegen ist der Google Store eben auch nicht zertifiziert für die BlackBerry, sondern es ist dann der Amazon Store geworden, sozusagen.
Ja. Also, wenn man sonst so drauf guckt, würde ich noch sagen, was sichtbar ist, ist, dass die Geräte schon größer werden. Ne? Das ist nicht nur so ein Gefühl, die sind alle schon ganz schön.
Genau.
Jetzt mal meins.
Man sieht es ja allein daran, dass sogar Apple, die alten 4-Zoll-Verfechter, jetzt still und heimlich zugegeben haben, dass die größeren doch die interessanteren sind. Und alle großen Geräte sind über 4,5 Zoll, die meisten über 5 Zoll inzwischen.
Aber das siehst du auch, weil vor 2-3 Jahren haben wir noch geschrieben, dass ein Riesenvorteil von Android die Gerätevielfalt ist. Das stimmt auch immer noch, aber du siehst, auch bei den anderen Betriebssystemen entwickelt sich das auch mehr. Also bei iOS hast du immer noch eine sehr eingeschränkte Auswahl. Das sind alles iPhones, die sehr ähnlich sind, die alle immer noch relativ teuer sind. Aber du hast jetzt halt auch im Prinzip 3 bzw. sogar 4 verschiedene Displaygrößen in der iOS-Welt.
Es gibt ja schon, also die anderen werden ja nicht automatisch jetzt eingestellt. Die anderen kann man doch auch noch kaufen. Wie weit zurück kann man doch schon noch.
Deswegen gibt es auch 4 Größen.
Auch.
Ja. Ich glaube, das 4S ist noch, das 5C und die beiden neuen.
Genau. Ja, und bei Windows Phone ist das ja sowieso kein Ding. Also da gibt es ja wirklich alles. Ne? Also das ist,
Also aber
das
auch Ding nur ist verschiedene Größen. Im Prinzip der große Vorteil von Android ist ja auch, dass es nicht nur verschiedene Größen gibt, sondern dann auch noch alle möglichen Tricks. Also hier zum Beispiel das Note mit dem Stift hinten dran. Sowas gibt es wiederum nur für Android. Oder den Hack, dieses besonders sichere Telefon, das Blackphone, ob es jetzt so sicher ist oder nicht, da reden wir jetzt auch lieber nicht. Aber das sind dann eben auch alles Android-Geräte. Ja.
Also ich habe hier ein Nokia Windows Phone. Ich meine, erstmal ist sowieso Nokia fast alleine auf dem Markt. Also es gibt noch andere Hersteller. So, und jetzt hast du jetzt zwar ein größeres Display, aber von der Oberfläche und von dem, was das Gerät kann, ist es eigentlich genau dasselbe wie das kleine 530er jetzt das neue, du hast halt eine bessere Kamera da drin, du hast eine andere Laufzeit und ein großes Display, aber von der Software bekommst du eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Und bei Android kannst du da ganz spezielle Lösungen finden.
Gibt es denn Nokia eigentlich noch? Weil ich hatte gehört, dass Microsoft große Sparmaßnahmen, ganz viele Leute entlassen hat und hauptsächlich bei Nokia quasi den Laden dicht gemacht hat. Oder wie sieht es da eigentlich aus?
Ist das der letzte Test mit Nokia?
Ja. Da haben wir, wir haben ja auch schon mal drüber geredet bei CT Uplink. Es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass das jetzt mit die Geräte, die jetzt gerade rauskommen, die letzten sind, die Nokia heißen werden.
Okay.
Aber Microsoft hat bisher zumindest schon gesagt, dass sie diese Lumia-Sparte, das soll einfach Microsofts Lumia-Geräte werden, Und die wollen sie auf jeden Fall weitermachen. Und das, was vor allem rausgeräumt wurde bei Nokia, sind die Billig-Phones. Also ja. Da, wo Nokia auch zum Beispiel in den Entwicklungsländern oder auch auf anderen Märkten auch noch sehr groß war, diese Asher-Geräte, diese, so wie früher auch, dass du einfach nochmal so Tastenhandys hast. Klar. Die einfach, da hat Microsoft überhaupt kein Interesse. Das ist das, was Microsoft sagt. Ich habe in den letzten Jahren so viel hin und her bei Microsoft überlegt, dass ich mir auch nicht sicher bin, ob dann der Satya Nadella nicht doch irgendwann auch sagt, eigentlich Hardware passt ja nicht so richtig rein in die neue Strategie auch, ob sie es dann nicht doch anders machen. Aber momentan, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass sie weiter Lumia-Geräte herstellen, plus dieser Schriftzug, der da auch hier irgendwo da oben drauf ist, und hinten auch ne, mit Nokia. Ich glaube, vor dem müssen wir uns so langsam verabschieden.
Ja, bei Microsoft kann sich alle paar Monate alles komplett wieder ändern. Das ist so. Ja,
gucken wir mal. Also der Test ist auf jeden Fall in der CT. Eine Woche noch am Kiosk und da habt ihr ja dann alles nochmal einzeln. Das BlackBerry, hast du gesagt, ist auch drin, nur nicht im großen Test.
Nicht im großen, ja. Und was ich halt auch ganz spannend finde, ist am Ende, wir haben uns halt auch nochmal überlegt, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt hat man nochmal den Vergleich, den nochmal ein bisschen zu helfen, wie steige ich am besten um? Also da haben wir nochmal einen Praxisartikel, einfach nochmal mit Tipps, wie kriege ich meine Kontakte, Adressen und sowas rüber und wie einfach ist es da zu wechseln? Das fand ich auch ganz gut, weil einmal mal diesen Überblick zu geben. Ja.
Das Wichtige daran ist auch, oder das Spannende, weswegen man das gerade jetzt machen sollte oder könnte, ist nämlich zufällig das zweite Titelthema, nämlich die ganze Geschichte um Netflix und Co. Es gibt immer mehr Videodienste, die Betriebssystemen völlig unabhängig sind. Mhm. Bisher war der große Vorteil von Apple oder einer der Vorteile vom iPhone war das Ökosystem, weil man tatsächlich die Möglichkeit hatte, Filme zu kriegen und Serien zu kriegen. Und das gab es für Android nicht und für alle anderen sowieso nicht. Und inzwischen gibt es Anbieter, die sich nicht an ein Ökosystem knüpfen, sondern man kommt überall per Netflix einfach an seine Filme ran, sodass man immer weniger dadurch verliert, dass man das Handy wechselt, das Betriebssystem.
Braucht da aber immer eine Online-Verbindung bei Netflix. Es gibt keinen Offline-Modus.
Ja. Genau, aber da gibt es auch andere Anbieter zum Teil und Musik und Bücher hat man auch, genau. Also da hast du den Vorteil, dass es ein bisschen einfacher geworden ist zu wechseln. Apps kannst du leider immer noch nicht so richtig gut mitnehmen. Das finde ich immer noch einer der großen Nachteile.
Stimmt. Genau. Ja gut, der Rest steht wie gesagt drin, könnte man jetzt noch ewig reden, sind hier glaube ich auch eine ganze, also nicht glaube ich, sind eine ganze Menge Seiten, aber jetzt machen wir nochmal ein bisschen, du hast Horror mitgebracht.
Ja, das ich habe Horror
so
mitgebracht,
mein Ding. Genau. Ich habe gerade so getraut, mich die Meldung zu lesen, die du gemacht hast und das Video, ich weiß nicht mal, ob
bist du so schreckhaft?
Ich bin kein Horrorfan, sagen wir es mal vorsichtig.
Hast du denn nicht so, da bist du wahrscheinlich noch zu jung. Also Ende der 70er gab es ja diesen Film Alien, der kam raus und als der rauskam, das war schon der ziemliche Schocker, weil vorher gab es Star Wars, da war alles schick und hübsch und Sci-Fi-mäßig. Und in Alien war es dann plötzlich irgendwie dreckig, rotzig, die Rechner liefen noch mit Lochkarten und so weiter. Also es war richtig, heute würde man sagen, Retro. Und dann, aber die Zukunft war da eben halt nicht hübsch und schön, sondern war einfach düster. Ja? Und dann hat noch der Schweizer Künstler Giga da so ein Monster, was sehr, sehr unheimlich auch ist, dann erschaffen. Und es gibt zu Alien ja auch Spiele, seit den 90ern eigentlich. Es gibt einige sehr, sehr gute, andere absolute Krücken. Also man kann bei Alien nie sagen, kommt da was Tolles bei raus oder nicht. Auch bei Sega, jetzt der letzte Schuss, Aliens Colonial Marines, war eine absolute Gurke. Aber jetzt das neue Spiel, Alien Isolation heißt es, das macht ganz viele Sachen ganz anders, als man das eigentlich von Horrorspielen her kennt. Und ist auch ein großes Risiko, was Sega da fährt. Aber es ist eins der wenigen Spiele. Ich teste ja so pro Jahr so vielleicht 200, 300, gucke ich mir immer an. Und da gibt es da eine Handvoll davon im Jahr, wo ich auch sage, okay, das gucke ich mir noch nach dem Test auch noch weiter und spiele weiter. Und Alien Isolation ist so ein Spiel. Vielleicht, Achim, kannst du mal ein paar Szenen irgendwie zeigen.
Ich habe hier ein Video, das müsste ich jetzt mal gucken, ob das irgendwo geöffnet ist.
Also ich habe auf jeden Fall schon die Berichte gehört von nicht nur dir, von anderen Kollegen auch. Und allein das ist für mich schon Horror genug, dass ich...
Ja, also es ist kein perfektes Spiel, weil bei dem Budget mussten die Entwickler auch sehen, okay, worauf konzentrieren wir uns? Und das Wichtigste beim Horrorspiel ist, dass du Angst bekommen. Und das machen sie richtig gut. Jetzt Dialoge mit den Figuren, das ist alle, da sind noch kleine Fehlerchen drin. Und warum hast du dauernd Angst in einem Spiel? Weil du kämpfst gegen das eine Alien und das eine Alien ist komplett unberechenbar. Die KI ist so programmiert, dass es immer überall irgendwo auftauchen kann. Und wenn es dich sieht oder hört, man sieht hier das gerade mit dem Tracker, dann ist es meistens dann schon zu spät. Das heißt, wenn man das Spiel spielt, man muss darauf achten, der Tracker macht Geräusche, die auch das Alien hören kann. Also den nicht immer rausholen und nur auf den Tracker starren, ist eine blöde Idee. Und man sollte das Spiel spielen, wenn man Kopfhörer aufhat oder eine Surround-Anlage, weil du musst genau hinhören, von welcher Seite, von welcher Richtung die Geräusche kommen. Und wenn man das, ich sag mal, jetzt nur in der Mittagspause am Bürorechner spielt, wo irgendwie kleine Lautsprecher sind, dann funktioniert das natürlich nicht. Das hat, glaube ich, auch bei einigen Testern hat das nicht hingehauen. Es haben einige gut bekannte Spielemagazine haben das Spiel ziemlich verrissen. Was ich mache das ja auch schon ein bisschen länger, überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Für mich ist es eines der innovativsten und wichtigsten Spiele des Jahres mit einer hervorragenden Atmosphäre.
Es sieht schon allein so, allein das Reingucken, also mir reicht das jetzt in dem Fall.
Und das Besondere ist ja, dass Alien Isolation auch eins der wenigen Großproduktionen ist, das sich bereits mit der Oculus Rift betreiben lässt. Das ist jetzt nur ein experimenteller Modus, man muss ein paar Konfigurationsdateien hacken, dann kann man den einschalten und es ist auch noch nicht perfekt. Aber man kann bereits auf der Raumstation, auf der Düstring, kann man umherlaufen. Es wird auch das DK2-Modell von Oculus unterstützt. Das heißt, man kann sich nach vorne lehnen, zur Seite und sich das alles sehr genau angucken. Was nicht funktioniert, Alien erzählt die Geschichte anhand von Bildschirmtexten. Und da die ersten VR-Brillen, die haben noch eine sehr geringe Auflösung. Ja. Das heißt, da sieht man alles nur verschwommen. Man kriegt einen Eindruck davon, wie toll das sein kann, aber man kann damit nicht das erste Mal das Spiel komplett durchspielen. Ja. Aber es ist trotzdem also wesentlich besser als Half-Life 2 oder so und wirklich ein Erlebnis.
Aber den Horror hat man doch. Also ich überlege, also selbst am Computer würde ich jetzt schon überlegen, ob ich es mache, aber mit der Oculus wäre mir das, glaube ich, wirklich ein bisschen zu hardcore.
Ja.
Also natürlich, das ist das Ziel. Also das natürlich. Ist das Ziel. Klar, also keine Frage.
Das wäre ja banal und langweilig.
Aber das finde ich auch total spannend, die Frage, weil ich bin auch jemand, der eher so bei Grusel so manchmal seine Probleme hat und ich, das denke ich mir immer bei der Oculus, dass es vielleicht manchmal dann doch zu immersiv ist, ne, wenn man dann irgendwie da reingeht.
Wichtig ist dass viele Shooter, viele Ego-Spieler sind viel zu schnell. Wenn ich die einfach 1:1 auf die Oculus umsetze, dann wird mir einfach nur schlecht. Ja. Das hier ist ein super langsames Spiel, wo du weich gekocht wirst einfach die ganze Zeit und dich sehr langsam bewegen musst. Wenn du da rennst, dann hört dich das Alien und du bist tot. Ganz einfache Sache. Ja. Und das ist, also eignet sich perfekt für Virtual Reality. Andere Virtual Reality-Spiele, die sehr gut funktionieren, sind welche, wo du in einem Cockpit sitzt und dann einen festen Bezugspunkt hast und dich darin umsehen kannst. Da wird den Leuten auch deutlich weniger schlecht. Aber das werden so die beiden Vorzeigegenres, denke ich mal, sein, wenn im nächsten Jahr dann vielleicht die Consumer-Varianten auf den Markt kommen. Atmosphärische Horrorspiele, Weltraumsimulation, Rennsimulation, das sind so die ersten Spiele, die mit so einer Brille ganz hervorragend funktionieren.
Jetzt läuft hier schon so nebenbei die ganze Zeit das Video. Ich frage mich gerade, das scheint ja doch immer, also geht es eigentlich nur darum, dieses Alien zu jagen oder von ihm wegzulaufen oder von der Story her, ändert sich das?
Du kannst das Alien waffentechnisch kannst du das nicht besiegen. Also wenn es dich entdeckt, du kannst es später dann mit einem Flammenwerfer verscheuchen. Darum geht es, du musst auf dieser Raumstation, die ist nicht ganz verlassen, musst du eben halt wieder Kontakt zu deinem eigenen Raumschiff finden. Es laufen Androiden auf der Station herum, die in ihren Bewegungsabläufen deutlich berechenbarer sind, aber die auch nicht gut auf dich zu sprechen sind. Aber es sind ein paar einzelne versprengte Überlebende dann noch, die tierisch Angst vor irgendeinem Serienkiller haben, dem Alien, und dann auch vor dir Angst haben, weil du bist ja neu auf diese Station gekommen. Ja. Später springt die Handlung dann auch noch mal in eine andere Szene rein. Man kann auch noch mal in der Zusatzmission einen Teil aus dem ersten Alien-Film danach spielen. Da will ich gar nicht so viel erraten, weil man muss das Spiel wirklich erleben. Und,
aber im Prinzip ist es vor allem eben dem Alien davon zu laufen.
Es ist also ein sehr atmosphärisch dichtes Spiel und es wird wirklich ein Kampf, du gegen das Alien. Also ich habe, als ich das die vergangenen Abende gespielt habe, eine Beziehung zu dieser KI, die ist auch nicht perfekt, die bleibt auch mal irgendwo hängen, aber ich überlege mir immer, wo könnte es jetzt sein, wo höre ich es, wo rennt es jetzt wieder rum, kann ich jetzt hinter ihm herschleichen oder wird es sich gleich umdrehen? Und das hatte ich bisher eigentlich noch nie in einem Computerspiel.
Es klingt schon verdammt gut, aber halt auch verdammt spannend.
Und, ja. und man sollte sich nicht scheuen, das auf leicht zu stellen. Weil jeder versucht auf mittel oder auf schwer, weil ja, ich kann ja was, die werden dann eher frustriert nach Hause gehen.
Wie lange hältst du es durch mit der Brille, das zu spielen?
Ich habe es gestern nur, weil ich musste die Meldung ja machen, ich sag mal so eine halbe Stunde mir angeguckt, um so zu sehen, wie funktioniert die Simulation. Sie ist erstaunlich gut, mir wird nicht schlecht dabei, aber ich kann die Texte eben halt alle nicht lesen. Ja, okay. Und ideal ist es wahrscheinlich, es gibt so kleine Zusatzmissionen, wo man auf Zeit dann vor dem Alien von A nach B auf dem Raumschiff dann kommen muss. Die dauern so 7 bis 10 Minuten. Ich glaube, für diese Einzelmission, wo man nicht die Texte und die Handlung nachvollziehen muss, dafür ist dann der Rift-Modus wäre richtig gut geeignet dann dafür.
Cool.
Ja, super. Ja, ich bin schon neugierig, aber irgendwie.
Mir geht's genau. Ich weiß noch, als das erste Half-Life rauskam, als ich das gehabt habe, habe ich tagsüber mir eine Decke über den Kopf genommen, damit ich irgendwie so ein dunkles, voll immersives Erlebnis hätte. Bei dem Spiel würde ich, glaube ich, lieber das Licht immer anlassen.
Also es macht vieles anders als alle actionorientierten Spiele, die man sonst so kennt. Mhm. Und es zeigt aber auch, dass wir momentan in der Spieleindustrie in so einer Umbruchphase sind. Also in diesem Jahr sehen wir ja unheimlich viele Remakes von Spielen, die im letzten Jahr auf den alten Konsolen noch gut gelaufen sind. Und in diesem Jahr gibt es die dann nochmal für die neuen Konsolen neu aufgesetzt. Aber so richtig die neuen, coolen Spiele gibt es jetzt außer Alien, die dann auch mal was riskieren, was anders zu machen, gibt es sehr wenig. Was dann wiederum den Indie-Entwicklern sehr viel Freiraum bietet, dort eben halt die Lücken zu füllen. Und die primäre Plattform für diese Indie-Entwickler, da hat sich so in den letzten Jahren dann auch Steam-System vom Valve wirklich für PCs etabliert. Und Valve hat auch gerade vor 3 Wochen, 4 Wochen, 2, 3 Wochen seinen Shop komplett umgebaut. Das ist so ein bisschen auch unter dem Radar geblieben, hat aber, glaube ich, auf lange Sicht einen unheimlich großen Einfluss, weil sie nämlich gesagt haben, wir empfehlen jetzt nicht mehr selber die tollsten Spiele, sondern das machen alle Entwickler, alle Spieletester und so weiter. Die können als sogenannte Kuratoren auftreten und Listen anfertigen von Spielen, wo sie meinen, okay, die decken jetzt ein besonderes Genre, eine besondere Eigenheit irgendwie ab und dann können Leute denen folgen. Also es ist, wie Valve es nennt, eine Demokratisierung des Shops.
Okay,
das ist momentan noch eine große Baustelle. Es ist teilweise sehr unsortiert. Es gibt natürlich Spammer, die dann auch anbieten, ja, wenn du mir irgendwie Geld gibst, dann kommst du auf meine Kuratorenliste. Die werden aber, glaube ich, auf Dauer werden die nach hinten fallen. Wir selber haben auch eine auf die Schnelle angefangen, eine Kuratorliste. Unter CT Zockt findet man die bei Steam.
Da ist sie doch.
Da konzentrieren wir uns auf ungewöhnliche Spiele, Arthouse-Spiele, Indie-Spiele. Die müssen jetzt auch nicht immer perfekt sein, aber sie sind hauptsächlich immer, weil sie interessant sind, weil sie interessant aussehen, interessante Spielmechanik haben. Anfangs dachte ich, okay, ich packe nur Indie-Spiele rein, aber dann guckt sich keiner die Liste an. Also ich versuche eigentlich so eine interessante Mischung aus Großspielen und auch Indie-Spielen da drauf zu packen. Es ist dann auch immer ein Verweis, in welcher CT-Ausgabe, wo auf Heise Online wir das Spiel dann genauer dann besprochen haben. Das heißt auch ein guter Hinweis wieder, also unser Spielearchiv neu zu entdecken. Das ist ja auf Heise mit unserer Suchfunktion manchmal nicht ganz so einfach. aber wir arbeiten dran. Ja. Und das ist jetzt aber noch sehr, ich sag jetzt mal, roh und im Werden, weil wir selber davon ein bisschen überrascht wurden und jetzt auch schnell entscheiden, was machen wir das? Sind wir da sichtbar oder machen wir es nicht? Und es wächst und gedeiht.
Ja, dann können ja alle Zuschauer haben jetzt gleich was zum Gucken und können uns ja ihre Meinung sagen. Gesehen habt ihr es, CT Zockt
auf Steam, auf der Kuratorenliste zu finden.
Und Alien ist auch dabei.
Alien ist auch mit dabei.
Ist auch was für mich dabei, sehe ich gerade. Secrets of Monkey Island.
Super. Ja.
Gut, dann habt ihr gleich was. Ah, da nochmal der Link. Dann habt ihr gleich noch was zu machen jetzt. Und wir verabschieden uns.
Gehen arbeiten wir.
In die nächste Woche und gehen zurück arbeiten, genau. Okay. Bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Ciao.
Tschüss.